Nach 9/11 fragte man sich weltweit unter amerikanischer Führung, warum hassen sie uns so? Und meinte damit, wie kann sich eine solche Aggression und Destruktion dahin konzentrieren, dass man Bomben oder Flugzeuge an den richtigen Ort schickt zur endgültigen Zerstörung? Was steht dahinter? Die verordnete Antwort war: Sie lieben den Tod. Sie hassen unsere Kultur des Lebens. Und damit war die Polarisierung durch Unverständnis absolut geworden. Wir waren bestätigt als die Guten und jene denunzierbar als die Bösen. Die Welt zerfiel im Antiterrorkrieg, unbekannt wie lang, ganz sicher global. Mit der Möglichkeit, über Rammstein gelenkt in 10.000 Kilometer Entfernung gezielt zu töten, am Gesetzbuch vorbei, jeder, der als potenzielle Gefahr in Frage kam. Der Dalai Lama hat damals gemeint, es sei, was da geschehen sei, eine große Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. Und er meinte, das Aufstehen gegen den Hass gerade nicht das Zurückschlagen mit gleichen Mitteln bedeuten dürfe. Der Aufstand gegen die Gewalt kann nur die Gewaltfreiheit sein. Ein Aufstehen als Verstehen des Gegners. Wäre es dann so unmöglich gewesen? Darüber nachzusinnen, wie ein Prinz am saudischen Königshof, Usama bin Laden, ein begabter Redner mit fast prophetischem Elan, dahin kommt, den Westen als Sendboten des Bösen aus seiner Perspektive zu begreifen. Islamismus ist unser Gegner, in der gesamten rechten Presse, in unserer Außenpolitik. Man muss ihn bekämpfen, wo immer wir ihn treffen. Vielleicht aber haben wir vor uns nur das Zerrbild unserer selbst, eine entartete Form der Botschaft Mohammeds oder der Offenbarung Allahs, im 7. nachchristlichen Jahrhundert gerechnet. Es ist möglich zu begreifen, dass man unter westlichem Einfluss die Kerndynastie des Islam, die Hüterin der heiligen Stätten in Saudi-Arabien, als derart korrupt und degeneriert begreift, dass man ausholen möchte gegen den Ursprung der Perversion. Das wäre das World Trade Center, die Weltbank, der organisierte Finanzkapitalismus, die Hegemonialansprüche der westlichen Weltmacht, die Ausbeutung aller Kulturen und Ressourcen für ihren Eigenerhalt. Begreifen kann man das. Rechtfertigen wird man niemals können, den fast kindlichen Glauben, man müsste nur wie Kapitän Ahab die Harpune an den einen Ort schleudern, an dem das Böse sichtbar wird und sein Spaut in die Luft strahlen lässt. Damit bekämpft man nicht das Böse, man nimmt es in sich auf durch Identifikation der eigenen Aktionsbereitschaft. Wir können das Problem nicht loswerden, indem wir es historisieren, gewissermaßen zurückgerechnet jetzt um beinahe zwei Jahrzehnte. Wir tragen es in uns. In unserer Jugendsprache unter amerikanischem Einfluss verbreiten sich zwei Redensarten, positiv wie negativ. Eltern können ihrem Kinde sagen, ich bin stolz auf dich, ein Freund zu seiner Freundin in Verbundenheit. Damit will man sagen, du erhöhst mein eigenes Ich. Du lenkst das richtige Licht zur Beleuchtung auf die Statue meiner selbst. Die umgekehrte Redewendung lautet, ich hasse dich. Und damit meint man, du deformierst meine Geltung, die ich habe. Du als mein Begleiter bist mir unerwünscht. Du stellst dich der Sonne, die ich ausstrahlen möchte, in den Licht und verfinsterst die Welt mit deiner Eigenschaft und deiner eigenen Person. Zwischen ich bin stolz auf dich und ich hasse dich, je nach Förderung oder Verminderung der eigenen Geltung, kann man jugendsprachlich heute sich handfest orientieren und organisieren. Das Problem trägt dann jeder von uns in sich selber. In dem Punkt hat die Bibel recht. Sie schildert uns im 4. Kapitel des 1. Buches Moses, gleich auf der 3. Bibelseite nachzulesen, genau zu sein in den Versen 1 bis 12, als Menschen, die nicht mehr wissen, ob sie verdienen, geliebt und geachtet zu werden, Ansehen zu besitzen, gemocht zu sein oder womöglich in einem Terrain unbehaust, wie Flüchtlinge, existieren zu müssen, als Verfolgte, schuldig gesprochene, Verstoßene, Bestrafenswerte. Das ist die Sicht der Menschen auf sich selber jenseits von Eden. Sie wären bestimmt glücklich zu sein, aber dann müssten sie einen Halt finden jenseits ihrer selbst, an dem sie sich festmachen könnten in Vertrauen, in einem sich bestätigenden Wohlwollen, in der ruhigen Einheit mit sich selbst. Wer aber könnte das unangefochten? Hinausgeschleudert in die Welt, die wir alternativlos als Realität bezeichnen, ist der Hass die unvermeidbare Imprägnatur unserer Seele. Denn so schildert die Erzählung von Kain und Abel. Jeder von uns gibt sich alle Mühe, aus dem Schatten heraus irgendwie sich ins Licht zu stellen und ein Ansehen herbeizunötigen, zu zwingen, zu erleisten, zu erlisten, wie auch immer. Eigentlich opfert man sein ganzes Leben, um Geltung dafür quittiert zu bekommen. Wenn ich doch alles tue, was ich kann und nutze es nicht einmal für mich selber, ich lege es auf den Altar als Opfer für einen immer ambivalenten Gott, für eine Instanz, die über Sein und Nichtsein entscheidet, über alles in meinem Leben. Ich bringe es da, um Wohlwollen zu gewinnen. Begreifen wir, dass speziell in der Wirtschaftsform, die wir als kapitalistische bezeichnen, dies die Grundauffassung ist, die wir pädagogisch unseren Kindern beibringen. Nicht mehr Latein, Griechisch, Religion und Geschichte, aber MINT-Fächer, um tüchtig zu sein, im globalen Konkurrenzkampf zum Erhalt des Industriestandortes Deutschland. Dafür brauchen wir dich, mein Junge, mein Mädchen. Also pass auf, sei tüchtig, sei fleißig. Im PISA-Konkurrenzvergleich müssen wir oben bleiben. Wir haben einen Wissensvorsprung vor den Ostasiaten. Vor 10 Jahren konnte Frau Merkel damals noch im Bundestag behaupten. Und den müssen wir halten, sonst wären wir Verlorene. Wenn du für uns nicht nützlich bist, gerätst du in die Schattenzone des Parasitären, des Überflüssigen, des Ungewollten, des Schädlichen. Nur durch die Leistung wirst du uns erwünscht werden. Diese Grausamkeit sprechen wir so nicht aus, aber wir leben danach. Wir machen sie zwingend zum Schülerethos, zum allgemeinen Umgang miteinander. Spitzt die Ellenbogen, tretet den Konkurrenten nieder. Im Turnverein wird man euch beibringen, the winner takes it all. Nur der Erste im Durchlauf wird der Sieger sein. Heute in Portugal die Formel 1, da werden 0,0 Sekunden entscheiden über alles. Sieg oder Niederlage, Prämienausschüttung, Rekordausschüttung oder eben nur Zweiter oder Dritter. Messbar sind diese Unterschiede schon gar nicht mehr. Sie sind das Produkt einer Technik im Umgang mit einem Menschen, der sie bedienen soll. Auf Leben und Tod wird er versuchen, jedes Risiko einzugehen, um an die Spitze zu kommen, an der Spitze zu bleiben, den anderen abzuhängen. Wenn dies unsere Welt ist, kann man sie dann noch menschlich nennen? Darf man sie menschlich nennen? Es ist der Hass das Instrument der wechselseitigen Vernichtung. Jean-Paul Sartre im vergangenen Jahrhundert konnte so nachsinnen. Er sah die Menschen wie Kampfatome auf der Lichtung des Lebens gegeneinander antreten zur wechselseitigen Zerstörung. Willst du wissen, das Rätsel unseres Jahrhunderts, sprach er, Eins und eins macht eins. Soll ich dir zeigen, das Raubtier ohne Fell? Sartre meinte, wo ein Mensch auf einen anderen stößt, wird er zustoßen, um des Überlebens willen. Er instrumentalisierte auf hohem philosophischem Niveau die Hegelsche Betrachtungsweise in der Phänomenologie des Geistes. Wenn ein Bewusstsein auf ein anderes trifft, ist nur die Frage, wer wen objektiviert, qualifiziert, instrumentalisiert. Und der Stärkere wird in der Geschichte der Menschen das nächste Podest seines Ruhms betreten und dem Erfolg der Menschheit dienen. Der andere hat seinen Beitrag geleistet als ein zu vergessender. Das Vermächtnis bleibt beim Sieger und die Geschichte wird selber zum Weltgericht. Wenn das gilt, ist unser ganzes Bewusstsein geprägt mit der Angst, aus dem Feld gestoßen zu werden. Muss es sich durchsetzen zur Selbstbehauptung? Ist der Hass unterhalb des Darwinismus eine Existenzbestimmung? Oder gäbe es einen drinnen daraus? Das eigentlich ist die Frage der Bibel im 4. Kapitel des 1. Buches Moses. Zumindest könnten wir ahnen, Heimweh krank, dass die Welt, die wir so organisieren, nicht die Wahrheit sein kann, dass in uns etwas lebt, das vollkommen anders wäre. David Hume, ein englischer Aufklärer, konnte an dieser Stelle Thomas Hobbes widersprechen, der Krieg aller gegen alle kann nicht der Naturzustand sein, sonst gäbe es keine Familie, sonst würden keine Kinder erzogen, sonst gäbe es keine Gemeinsamkeit, es gäbe keine Freude. Wie könnten Menschen leben? In gar keinem Zustand. Natürlich ist es nicht. Aber worüber weder Hobbes noch Hume nachdachten, war die Ursache der Perversion unseres Daseins jenseits von Eden, in eine Welt, die Angst geprägt ist und in permanenter Konkurrenz Hass zum Instrument im Überlebenskampf erklärt. Wir müssten uns selbst wiederfinden, in einem Gefühl, anerkannt, gemocht zu sein. Aber dann vielleicht hat die Religion im Ganzen recht. Wir müssen diesen Punkt noch näher überlegen im Verlauf des Vormittags. Wir dürften nicht in die Horizontale schauen. Wie steht mein Bruder neben mir? Abel. Er steht im Licht. Er ist begünstigt von der Natur her schon. Er ist erfolgreich. Also drohe ich, an seiner Seite in Misskredit zu kommen. Konkurrenz ist gerade die Perspektive, in der wir mit absoluter Wertung der eine den anderen betrachten und gerade was am anderen gut ist, uns als bedrohlich erscheint und was uns nahestehen könnte als unser Bruder, sich in den Feind verwandelt, der umso schlimmer uns gefährdet, als er uns nahesteht. Nur die Flucht des einen vor den anderen, die Kontaktvermeidung, das Ausweichen in der Begegnung könnte eine kurzfristige Entlastung bieten. Aber wie kann man leben in der Isolation der Angst, in der Igluhütte einer erkalteten Welt irgendwo, kein anderer mehr hinkommen soll oder hinkommen kann? Wir müssten die Kraft gewinnen, uns auf uns selber zu besinnen. Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Sollen das die anderen zu sagen haben, weil sie sich einbilden, die Stärkeren zu sein, die Mächtigeren, die Tüchtigeren, die Reicheren, die Könner in allem? Oder käme es darauf gar nicht an, wer die anderen sind? Wir fragten uns, was stimmt für uns selber? Was täte mir gut? Wer bin ich eigentlich? Dann müssten wir relativieren, was die anderen sagen, denken, in den Zeitungen schreiben, was der Leumund behauptet. Wir wüssten, wie Sokrates 399 vor Christus im Prozess in Athen, dass alles, was die Ankläger sagen, ein barer Unsinn ist, eigentlich lächerlich. Und er schildert es in seiner Ironie als überführbar des Komischen. Man kann es nicht ernst nehmen. Er, Sokrates, verführe die Jugend, weil er an Göttliches nicht glaube. Genau das hat er sein Leben lang getan. An den Gott von Delphi, der ihm sagte, erkenne dich selbst. Und der sogar sagte, er, Sokrates, sei weiser als alle. Das brachte ihn zum Lachen. Bis dass er dahinter kam, dass sich lächerlich diejenigen machen, die da stehen und sagen, ich weiß es. Und jetzt höre zu. Und ich verkünde dir, was gelten soll. Denen muss man nur lange genug zuhören, um sie ihrer Unwissenheit zu überführen. Soll das Recht hervorgehen aus Gewalt und Macht? So was glaubt man in den Tagen des Sokrates. Aber es erweist sich nicht als menschlich, es ist ein Selbstbetrug, eine Lüge. Die Wahrheit aber liegt im Herzen eines jeden Menschen. Sie ist wirklich göttlich. Und so die Jugend zu erziehen, sollte keine Verführung sein. Es wäre aber das Ende der Karrieresucht. Mit solchen Leuten kann man keinen Staat machen. Sie verbieten sogar, dass man Menschen ausgrenzt unter Strafe. Das Athener Gericht selber wäre unnötig, überflüssig und falsch. Menschen, irrtumsfähig, fehlbar, können nicht zu Gericht sitzen über Menschen, irrtumsfähig und fehlbar. Wer gäbe das Recht dazu? Aber zu verstehen von innen her, was eigentlich möchte der andere sagen, wenn er sich noch nicht versteht? Welche Wahrheit liegt in ihm von Ewigkeit her, bevor er in die Welt trat? Und wie findet man gemeinsam heraus, was er zu sagen hätte? Inzwischen in der Interpretation der Biografie, die er bis anhin geführt hat. Das wäre die Aufgabe, jenseits von Eden sich wiederzufinden. Das ganze Neue Testament wird beschreiben, wie es möglich sei, an der Hand Jesu, an den Wächterengeln mit dem Flammenschwert am Paradieseseingang vorbei zurückzufinden, an die Stätte der Geborgenheit, eines unerschütterlich gewordenen Wohlwollens und der Erlaubnis zu sich selbst in Identität. Kein Hass ist nötig oder fühlbar oder denkbar. Wenn man begreift, dass man so, wie man ist, in den Augen des Schöpfers gut genug ist und nicht erst über den Vergleich mit anderen nach besser oder schlechter, schöner oder hässlicher, tüchtiger oder unfertiger, sein Selbstbewusstsein immer erst von außen abgeleitet definiert. Man kommt mit sich selber in Frieden. Der Hass könnte endigen durch tieferes Verstehen. Zunächst des anderen, der uns bedroht, zu bedrohen scheint, und dann, indem wir den Ursprung dieses Gefühls aufsuchen, der wir selber sind, in unserer eigenen angstverwirrten Unsicherheit. Das alles gilt bereits in einem jeden von uns im persönlichen Leben. Es enthält aber zugleich eine kollektive Dimension. Es überträgt sich. Nicht linear mathematisch, indem wir einfach hochrechnen könnten. Unter zwei Konkurrenten werden 10 Konkurrenten lediglich das Aggressionspotenzial verfünffachen. So einfach ist es nicht. Wir begegnen in Gruppen eigenen psychodynamischen Strukturen. Und sie haben ebenfalls zu tun mit Hass, möglicherweise. Mit Konkurrenz, möglicherweise. Aber immer unter dem gleichen Vorzeichen. Der Angst. Nehmen wir im Rückblick auf unsere eigene Geschichte eine dramatische Zeit, die mit unserer heutigen in gewissem Sinn vergleichbar ist, fast wie beruhigend, wenn wir beides in Analogie stellen. Aber so will es uns heute in Corona-Zeiten durchaus nicht erscheinen, also dass wir lernen können aus dem sogenannten christlichen Abendland im Jahre 1346, 1347. Die Genuesen haben auf der Krim einen Handelsstützpunkt errichtet in Kaffa. Der eigentlich nicht so wichtige Ort wird belagert von den Mongolen. Er ist aber so stark befestigt, dass er als uneinnehmbar erscheint. Und der Khan der Mongolen greift zurück auf die Abscheulichkeit der Kriegführung, die wir bis heute nicht verlernt haben. Biologische Kriegführung, chemische Kriegführung, atomare Kriegführung. Es finden sich Pestkranke im Heer der Mongolen. Eine Stadt, die nicht einzunehmen ist, kann von innen her dem Tod geweiht sein, wenn man die Leichen der Verstorbenen mit Katapulten über die Mauer schleudert. Das geschieht. Ein kleiner Teil aus der Stadt wird evakuiert und auf den Schiffen der Genuesen verbreitet sich die Pest von Kaffa über die Handelswege in ganz Europa. Innerhalb von 2 Jahren wird die Beulenpest 3/4 der Bevölkerung heimsuchen. Eine reine Panik. Die Berührung des einen mit dem anderen kann tödlich sein. Die Evakuierung ganzer Stadtteile, eine hilflose Maßnahme, das Pflegen der Kranken in den Krankenhäusern, infektiös für die Pfleger selber. Was kann man noch tun? Man sieht den Racheengel Gottes durch die Straßen gehen, wie Camus es in der Pest in Oran später beschreiben wird und sein Zeichen an die Häuser malen. Wie eine Strafaktion gegen die sündig gewordene Menschheit. In Wirklichkeit ein Bakterium im Darm einer Laus, im Pelz einer Ratte. Niemand im 14. Jahrhundert hätte diesen Ausbreitungsweg eines tödlichen Bakteriums ahnen können. Ende des 19. Jahrhunderts kann man die Wege rekonstruieren. Damals nur fürchten. Sie haben eine Gruppe in Angst und wie wird sie jetzt reagieren? Wie jede Säugetiergruppe. Man wird sich zusammenschließen, um je mehr wir werden, desto stärker den Feind nach außen bekämpfen zu können. Jede Rinderherde, die sich gewarnt fühlt vor einem Gegner, wird, indem sie dicht bei dicht steht und die Hörner senkt, sich bewehrt fühlen gegen einen potenziellen Beutegreifer. So die menschliche Psychologie nicht anders. Wird Gefahr ausgerufen, müssen wir stark sein durch Zusammenhalt, durch Gemeinsamkeit. Die Formel scheint probat und sie hat in der Evolutionsgeschichte des Homo sapiens sapiens offensichtlich sehr erfolgreich funktioniert. Wir wären nie als Menschheit überlebensfähig gewesen ohne den dichtesten Zusammenhalt in Augenblicken der Angst. Manche meinen sogar, dass die Männer diejenigen gewesen seien, die als Angstbewältigungsspezialisten mit Wurfgeschossen in der Hand die Überlebenschance ihrer eigenen Gruppe befugt gewesen wären zu erhöhen. In den Krieg gehen, Beutegreifer aufspüren, jagdbare Beute heimholen, Kampf der Gruppe gegen die andere Gruppe, im Besitz von Zisternen oder Quellen oder jagdbaren Gründen, durch welche die wandernden Tierherden ziehen. Das alles gehört zum Erbe von Jahrhunderttausenden unserer eigenen Anthropogenese. Also könnten wir in jedem Moment der Angst, wie im Jahre 1347, auch im Jahre 2020, sehen, wie Menschen zusammenrücken. In Angst. Und so sind die Verordnungen für diejenigen, die die Regierungsgeschäfte leiten. Man muss Verantwortung übernehmen und man muss Verantwortung tragen. Man hat Rücksicht zu nehmen vor dem anderen. Nur dass der Zusammenhalt jetzt aller bedeutet Abstand halten. Sich nicht zu nahe kommen, nicht berühren. Das rettet den anderen und dein eigenes Leben. Man wird müssen die kranken Leute einsam sterben lassen, darf sie nicht besuchen, darf ihnen nicht die Hand halten, darf nicht an ihrem Bettlager weilen, um sie zu trösten. Das wäre unverantwortlich, eigentlich kriminell. Zu der Psychologie von Gruppen gehört, dass der Zusammenhalt nicht einfach einer verdichteten Form der Humanität folgt. Sheldrup Ebbe war ein Verhaltensforscher in Holland, der schon in den 20er Jahren den Mann widerlegte, den Sie als Kinder vielleicht beim Verstehen wollen, der Verhaltensweisen von Tieren gern gelesen haben. Alfred Brehm konnte in seiner Tierkunde darüber berichten, dass das Federvieh dass die Hühner, die sie gerne in ihrem Garten gesehen haben, damals noch nicht in Massentierhaltung, sondern in ihrem eigenen Hof, nichts weiter könnten als picken und fressen und Eier legen. Sie seien einfach dumm, meinte Brehm. Scheldrup Ebbe aber meinte, sie seien fähig, eine soziale Struktur aufzubauen. Sie kommunizierten untereinander, sie seien gruppenfähig und gruppenbedürftig. Und dann verhalte es sich so, dass es eine Hackordnung gäbe. Das Wort ist inzwischen in die Vulgärpsychologie ausgewandert. Hackordnung bedeutet, dass der da oben mit den Füßen tritt auf den da unten und den Schnabel dafür noch einsetzt, ihn tüchtig zu verletzen und auf den Kopf zu schlagen. Es lag nahe und es ist fast beweiskräftig, dass Wirbeltiere wie die Hühner, nicht gerade Säugetiere, aber aus dem gleichen Wurzelstamm von Sauriern, im Erbgedächtnis unserer eigenen Psyche Mechanismen vorbereitet haben, denen wir versklavisch bis heute folgen. In Angst. Zusammenrücken, ja. Gemeinsam agieren gegen den Feind, den wir alle bekämpfen sollen, ja. Aber damit es funktionieren kann, brauchen wir eine Hierarchie der Machtausgabe, der Kontrollausgabe, der Wertung untereinander. Und wonach richtet sich die Bewertung? Richtig, nach der Einhaltung der Normen, die ausgegeben werden von der Autorität, die da oben steht. Sie verbreitet sich durch die entsprechenden Herolde, durch die Fanfarenstöße im Mittelalter, durch die Printmedien, durch die digitalen Medien heute. Und nun ist es eindeutig, wer sich nicht an die Regeln hält, die ausgegeben werden, ist nicht nur draußen. Er handelt nicht nur unverantwortlich, er tritt der Ordnung selber gegenüber. Also muss man ihn selber bekämpfen als die Repräsentation des Feindes draußen, nunmehr angesiedelt im eigenen inneren Umraum, den es zu schützen gilt. Diese Mechanik funktioniert perfekt. Und wir erleben sie heute in einer Meisterschaft, die uns überraschen mag. Der Feind, den wir benennen können im Robert-Koch-Institut, in der Charité, lautet Covid-19. Man muss vielleicht die Vorgeschichte ein wenig sich klar machen, um zumindest ein Plädoyer für Nachdenklichkeit oder Argumentationsfähigkeit einzulegen. Wir hatten 2009 zum dritten Mal die Vorbereitung der Virologen gegenüber einer großen Pandemie, die die ganze Menschheit bedrohen würde. Bei BSE, Bovine Spongiforme Enzephalopathie, waren es die Rinder vor allem in den Höfen Großbritanniens. Militär schickte man hin, sie zu töten, zu vergasen, zu verbrennen. Die Prionen verwirbelten sich in die Luft, aber wer ein solches Rindersteak essen würde, stand in der Gefahr, die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sich anzueignen. Das ist so gut wie nicht passiert. Aber alle Gesundheitsminister Gesamteuropas machten Jagd auf die krank gewordenen Rinder. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann kam es eigentlich Schlag auf Schlag. Die aviäre Pandemie, die Vogelgrippe. Allein in Holland hat man 30 Millionen Hühner getötet, damit man weiß nicht wann, vielleicht in 15 Jahren, die Mutation einer Grippe, die für Vögel gefährlich wäre, auf den Menschen übergreifen könnte. Ausrotten die Gefahr, sagten die Virologen, sagten die Pandemie verwaltenden und organisierenden Abwehrmediziner. Wir hatten 2009 als nächstes die Schweinegrippe. Ich kann mich noch erinnern, im Spiegel damals bereits gelesen zu haben, dass das 2 Milliarden Menschen befallen werde, befallen könne, befallen müsse, wenn wir nicht vorsichtig sind. Die Zeitung, hinter der stets ein kluger Kopf vermutet wird, wenn man ihrer eigenen Reklame glaubt, rechnete hoch. Das ist zu wenig, 2 Milliarden. 7 Milliarden Menschen auf dem Globus, die ganze Menschheit ist gefährdet durch die Schweinegrippe. Ihr Hort ist Kiew, die Ukraine, und von da strahlt sie bereits aus nach Russland, nach Polen, nach Österreich, dann kommt sie nach Deutschland. Die Schweinegrippe wurde importiert von Stallungen in Mexiko. Man hatte die Tiere so gehalten, dass sie darunter krank werden mussten. Die Pandemie breitete sich überhaupt nicht aus, aber für Roche in der Schweiz bedeutete der Absatzmarkt für Tamiflu ein ungeheures Geschäft. Das war 2009. Dezember 2014 haben dieselben Leute, Fauci in den USA, Drosten von der Charité, das RKI, darüber nachgedacht, was wir denn bei der nächsten möglichen Pandemie machen könnten. Man hatte ein Planspiel ungefähr der Art, dass die Ausbreitung einer noch unbekannten Seuche 3 Jahre dauern könnte und dann am Ende, man weiß es nicht, aber nehmen wir an, 3-4 Millionen Menschen in den Tod reißen würde. Was könnte man dagegen unternehmen? Genau nach diesem Planspiel läuft jetzt alles ab, was wir erleben. Einschnürung der Bevölkerung zum Schutz vor etwas, das wir nicht kennen und gegen das wir noch keine medizinisch anwendbare Medikation verschreiben können. Die Unsicherheit, die Angst macht jetzt den Krankgewordenen oder den Infizierten, den noch symptomfreien Krankheitsträger zur Gefährdung des noch Gesunden. Und dagegen müssen wir uns schützen mit all den Maßnahmen, die gerade verordnet werden. Darf man im Gefälle dieser Angstverbreitung noch auf ein paar Fakten hinweisen? Oder so etwas wie Vernunft in die Debatte bringen, statt die Panik anzuheizen und zu schüren, die in den Medien genau wieder mit allen möglichen Zahlenspielen sich verbreitet? Der Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt hat vor einer Weile, vor etwa 2 Wochen, darauf hingewiesen, dass das, was wir jetzt erleben, rein statistisch in der Mortalitätsrate geringfügiger sei als vor 3 Jahren noch die große Hitzewelle. Weniger gefährlich sei als vor 2 Jahren die Grippewelle, gegen die wir Impfstoffe hatten. Damals kamen schätzungsweise 19.000 Menschen dabei ums Leben. Schlimm und bedauerlich für jeden Einzelnen. Aber die Mortalitätsrate im Jahr 2020 ist in keinem Falle gestiegen durch Corona. So viel lässt sich statistisch zeigen. Darf man dann sagen, Corona ist nicht gefährlicher als eine normale Grippeinfektion oder harmloser als eine? Wer das sagt, ist ein Corona-Leugner, ein Verschwörungstheoretiker, ist ganz rechts anzusiedeln. Da, wo die AfD auf Fischfang geht bei ihren Wählern, ist ein Antisemit womöglich, das alles gehört zusammen, ist ein Rassist. Alles kann man draufpacken, wer auch nur diskutieren möchte. Es musste augenblicklich der Leiter des Gesundheitsamts in Frankfurt erleben, dass der Bürgermeister in Frankfurt strengere Maßnahmen in seinem eigenen Stadtgebiet verordnete, so wie es von der Bundesregierung gewünscht war. Mehr noch, man demontiert gerade die Redefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit. Man ruiniert das, was bis dahin Demokratie hieß. Das alles scheint nicht schlimm, sobald Angst ausbricht. Dann ist der Zusammenschluss aller notfalls unter drastischen Maßnahmen das, was man wünschen muss. Und die Frage ist, wie herrscht man eigentlich, indem man Angst so einsetzt, dass am Ende die Autoritäten im Zentrum gestärkt werden, wie auf dem Hühnerhof. Der eine Hahn am Ende kräht am lautesten und der hat das Sagen. Er muss nicht erst sich versammeln und mit anderen beraten, er muss nur krähen und den Befehl ausgeben. Ich will nicht sagen, dass das, was im Moment medizinisch gemacht und versorgt wird, falsch wäre. Ich gebe nur eines in Erinnerung. Leitstatistisch werden von den bisher zu zählenden Gestorbenen ungefähr jetzt 9.800 etwa, die mit Corona, an Corona, als Infizierte durch Corona gestorben sind, so gezählt, dass von ihnen 48%, sagen wir rund die Hälfte, im Alterszeitraum von 80 bis 89 Jahren steht. Was muss man dazu sagen? Wir müssen die alten Leute schützen. Ich selber, 80 Jahre alt geworden, bin seit 15 Jahren ein Angehöriger der Hochrisikogruppe der Alten. Alles, was geschieht, draußen geschieht zu meinem Schutz, so soll ich das begreifen. Nur, ich fühle mich nicht bedroht, wenn ich jemandem die Hand gebe oder in den Arm genommen fühle. Es möchte ja sein, sogar dass Zärtlichkeit, das Nähe, das Vertrauen, das Immunsystem so stärkt, dass es viel günstiger wäre zur Abwehr des scheußlichen, infektiösen Virus Covid-19, als all die Maßnahmen, die uns vereinzeln, isolieren, mit Angst erfüllen, die Stressfaktoren hochtreiben, das Immunsystem in jedem Falle schädigen. Es wäre möglich. Der Grund für all das aber liegt viel tiefer. Und das ist es eigentlich, weswegen ich gar nicht über Corona und die Maßnahmen der Politiker heute reden wollte, sondern in Anknüpfung auf die Einleitung zu diesem Vortrag wieder zurückführend auf die Frage, mit welchen Sinngehalten wir zu leben versuchen. Damals, im 14. Jahrhundert, erlebte man wie in Florenz jeden Tag, so wie heute, in allen Nachrichten nur eins berichtet wurde, wie viele Tote haben wir, wie viele Infizierte haben wir, in welchen Stadtgebieten haben wir sie, wie können wir sie auf den Friedhof tragen, wie können wir davon Abstand halten. Irgendwann wurde das einer Gruppe von Frauen zu viel. Sie siedelten aus. Und Boccaccio in seinem Decamerone schrieb, was man tun könnte gegen Angst. Sie waren es leid zu hören, hier ist jemand gestorben, da ist jemand gestorben. Sie setzten sich zusammen fernab, richteten sich wohlig ein und erzählten sich lüsterne Liebesgeschichten. Sie wollten animieren zu einer vitalen Lebensfreude gegen die Bedrohtheit des Körpers, indem sie sich vergruben in der Fantasie von Lüsten, die sie schon erlebt hatten oder hofften, eines Tages zu erleben. Frivole Geschichten sind das. Nach einer glänzend geschriebenen Einleitung in die Art, wie die Pest den Boden Europas betritt, jagt ein Karlauer gewissermaßen den anderen. Die Oberin in einem Orden, plötzlich geweckt und im Dunkeln sich anziehend, merkt nicht, dass sie statt ihrer Haube die Hose ihres Lieblabers auf dem Kopf trägt. Lauter Geschichten sind das, die Sie später wiederfinden können, bei Balzac etwa in den tolldreisten Geschichten oder feinfühliger, melancholischer, unter der Anleitung von Émile Zola, bei Gilles Maupassant, selber leidend an Syphilis, aber in den letzten Jahren noch, wie wenn die Krankheit von unten das Gehirn kitzeln wollte, zu höchster Leistungsfähigkeit von Novellen antreibend. Ist das die Antwort? Wir haben Angst, aber die Sinne beschwören wir, in dieser Welt zu trotzen der Gefahr des Todes. Wir denken gar nicht an sie, wir schauen einfach weg in die Gegenrichtung. Die Schönheit, die uns umgibt, die Vitalität, die wir noch spüren. Die Energie der Sexualität gegen den Tod. Tatsächlich beginnt, so behaupte ich, mit Boccaccio nicht nur die Renaissance, sondern die Moderne im Ganzen. Denn auch das, was wir heute Medizin nennen, besteht im Grunde in dieser Grundhaltung. Wir müssen es nur ein Stückchen im Werdegang der Wissenschaftsgeschichte uns verdeutlichen. Man wird lernen, den Tod zu bekämpfen mit Mitteln, die wir heute im Rückblick als naturwissenschaftlich betrachten. Genaue Überprüfung, Experiment, möglichst den Einsatz von Mathematik in der Statistik und in den Befunden und ein Ersinnen von Maßnahmen dagegen. Köhnlein, ein Mann, der über den Viruswahn ein Buch geschrieben hat, hat darauf hingewiesen, dass spätestens vom 19., 18. Jahrhundert an die Medizin im Umgang mit dem, was wir heute Viren nennen, was damals noch gar nicht bekannt war, in einen methodischen Irrtum hineingeraten ist. Ein Irrtum erwähnt er nicht, aber er besteht darin, dass alles, was wir Medizin nennen, auskommen zu können, meint rein mechanisch, rein materialistisch, ohne Seele. Man hat einen Körper. Man studiert ihn jahrhundertelang, indem man einen Aufgehängten vom Galgen schneidet und dann schaut, was in dem Körper ist. Man arbeitet sich vor gegen die Funktionsweise der Organe. Und eine Seele wird man niemals finden. Also, dass sie im gewissen Sinne unbedeutend ist. Man hat die Psychoanalyse Anfang des 20. Jahrhunderts verlacht dafür, dass sie glaubte, man könne somatische Krankheiten allen Ernstes auf neurotische Prozesse zurückführen. Lächerlich, unbeweisbar. Richtig, mit den Methoden der Naturwissenschaft vollkommen unbeweisbar. Eine Seele ist nicht sichtbar. Wir hätten heute die psychosomatische Medizin durch die bildgebenden Verfahren der Neurologie alle Male beweisbar, aber wo in unseren Krankenhäusern wird das eine Rolle spielen? Dann müsste man zum Beispiel in Pandemiezeiten sich um die Seele kümmern, um die Angst der Menschen, um den Trost von Hinterbliebenen, um die vollkommene Verlassenheit von Menschen, die jetzt wirklich 85 Jahre alt sind und nicht einmal ihr Enkelkind mehr sehen dürfen. Wie lebt man damit? Das alles spielt keine Rolle. Kühnlein wollte auf etwas anderes hinweisen, ein methodischer Irrtum, der speziell den Bakteriologen und den Virologen unterläuft. Das beginnt mit Pasteur, der zum ersten Mal im Mikroskop Krankheitserreger sichtbar machen kann, ein Entsetzen, das sich ausbreitet. Diese Feinde des menschlichen Organismus sind überall, an jeder Türklinke, in jedem Handtuch, an jeder Hand, im Atem, in der Luft, auf dem Stuhl, überall sind Bakterien. Entsetzlich, und man kann dagegen gar nichts tun. Heute wissen wir, dass wir ohne Bakterien gar nicht leben könnten. Unsere Darmflora ist das größte Organ und arbeitet mit Bakterien. Auch für unser Immunsystem überaus nützlich. Aber das ahnte noch nicht in diesem Umfang Pasteur. Robert Koch allerdings, nachdem das RKI benannt ist, wusste, dass man vorgehen könnte, zum Beispiel gegen Lungentuberkulose, mit einem Impfstoff, Tuberkulin nannte er den. Das war um 1905 und er stand unter dem Zwang von Kaiser Deutschland, dass wir in Berlin besser sind als alle anderen Europäer, voranmarschieren auf der wissenschaftlichen Basis, die wir erringen, zum Triumph gegen die Krankheit. Dieses Tuberkulin war eine reine Fälschung, es wirkte überhaupt nicht, aber das konnte Robert Koch nie eingestehen. Der methodische Irrtum ist dieser. Wir können jetzt wirklich sehen, den Feind, von dem die Krankheit kommt, monokausal, dieses Bakterium, dieses Virus verursacht diese Krankheit rein monokausal in einer geraden Linie. Alle anderen Faktoren können wir ausklammern. Was gehört dazu, dass ein Mensch infiziert werden kann, sodass er wirklich daran erkrankt? Die allergrößte Zahl derer, die von Corona infiziert werden, sind symptomfrei, haben ein Immunsystem, das offenbar gar nicht tangiert wird. Was unterscheidet den einen von dem anderen? Natürlich ist ein Drogenabhängiger, ist jemand, der auf der Straße lebt, ist jemand, der von Hartz IV sich von Tag zu Tag betteln muss. Allemal einer Infektion mit Krankheitswert mehr ausgesetzt als jemand, der so leben kann, wie man ihm gerade vorschreibt. Er soll am besten zu Hause bleiben, ab und an lüften, im Übrigen keinen Besuch empfangen, auch seine Verwandten nicht besuchen und sich gesund ernähren. Ja, wem das geht und gegönnt ist, wird Corona nach solchen Maßnahmen wahrscheinlich ungefährdet überstehen können. Aber was ist mit all den anderen, die gerade ihren Beruf verlieren, die in die Insolvenz gehen, deren Restaurant schließt, dessen Arbeitsplatz leergeräumt wird, weil der Arbeitgeber keinen Spielraum mehr hat? Kann man Politik machen, indem man einer Fachrichtung, der Virologie, folgt? Noch nicht einmal der Epidemiologie, nur der Virologie des RKI. Kann man das machen, wenn man monokausal alle anderen Faktoren, die zum Menschsein gehören, Wirtschaft, Kultur, Sinnerfüllung, außer Acht lässt? Ich glaube, es gibt einen Faktor, der überhaupt nicht diskutiert wird, aber im Hintergrund von allem das Wesentliche bedeutet. Wir schützen die alten Leute, damit sie nicht sterben. Der Kehrumschluss ist, wir müssen den Morbus Aetatis, die Krankheit des Alters, selber ausrotten. Das ist das Programm des 21. Jahrhunderts. Ich rede nicht von Utopien. Wir müssen das Alter bis zur Unsterblichkeit verlängern. den Tod besiegen, eine Menschheit schaffen, die keine Krankheit mehr kennt. Das ist die Aufgabe von morgen gerichtet an die Medizin. Wir dürfen die Krankheit nicht akzeptieren. Vor 10 Jahren ungefähr hat Julie C. ein Büchlein geschrieben, das dann auch auf dem Theater dargestellt wurde, Corpus Delicti. Das ist die Darstellung einer Gesundheitsdiktatur im Kampf um die alternativlose Gesundheit. Es beginnt in der Einleitung mit der Definition der Gesundheit, wie sie der Chefverwalter der staatlich verordneten Gesundheit aufgegeben hat. Das ist die Beziehung zu den anderen, die Beziehung zur Umgebung, die Beziehung zur Gesellschaft, die Beziehung zu sich selber. Wenn all das in Ordnung ist, herrscht Gesundheit. Wer das nicht will, wird nicht krank, er ist schon krank, steht da. Also muss man die Politik einsetzen, diese Art von Krankheitsfaktor durch Böswilligkeit auszurotten, die unter der Diktatur der Gesundheit im Raum des Staates nicht willig sind, müssen psychiatrisiert werden, als krank definiert werden. Sie sind nicht nur die Ausseiter, sie sind die Schädlinge. Man muss sie ausrotten. So wie man Osama Bin Laden ermordet hat, gezielt, so muss man diese jetzt einkapseln, internieren, inhaftieren und unter ständiger Beobachtung halten. Auch das geschieht. Der moderne Ausdruck dafür ist, es muss jeder seine App haben, damit die Kontakte nachvollziehbar bleiben. Es muss beobachtet sein, wann haben Sie mit wem an diesem Tisch Kontakt gehabt. Das ist so gefährlich, weil es mit Sicherheit nie mehr zurückgenommen wird. Wann denn? Man hätte vor 30 Jahren, als man anfing, Gespräche abzuhören, im Kampf gegen die Kriminalität, die Überwachungsvorschriften je wieder kassiert? Das ist unmöglich. Die NSA würde jemals in ihrer Größenausdehnung, was sie beobachten kann und abgreifen darf, je kontrolliert werden? Mitten im Durcheinander von Corona wird der Bundesnachrichtendienst, der ausländische Geheimdienst, gerade beauftragt, alles abzuhören. Es ist nicht mehr klar, ob der Informantenschutz für Journalisten gesichert bleibt. Und wenn das nicht mehr sicher ist, gibt es keine Meldung mehr in unseren Zeitungen, die das, was die Politik treibt, in Frage stellen dürfte. WikiLeaks können wir abschaffen. Es gibt keinen Snowden mehr, der uns oder irgendeinem Journalisten wie Greenwald sagen würde, was da los ist. Es hat ihn nicht zu geben, denn er wäre ja sofort zu identifizieren, also auszuschalten. In diese Welt bewegen wir uns gerade hinein. Angst wird aufgelöst durch Angstverbreitung und durch Sicherheit in Kontrolle und Dirigismus und der Verlust jeglicher Freiheit. Wenn das so steht, zur Rettung von Leben, sollten wir dann nicht über etwas ganz anderes mal nachdenken. Wie wollen wir leben? Was bedeutet es zu leben? Jetzt nicht, indem man sich vergräbt, wie bei Boccaccio in die Sinne, sondern in geistig gültige Antworten. Wie ist Freude möglich, die aus innen kommt? Glück erfahrbar durch ein Leben, das mit sich selber übereinstimmt. Wenn das bei Julie C., mit Behördengenehmigung als Gesundheit definiert wird, ist die Definition ja nicht ganz falsch. Absolut verkehrt aber ist es zu glauben, man könnte mit Maßnahmen von außen dieses Glück organisieren, aufzwingen, herstellen, zum Befehl machen und antreten lassen, damit in Reihe und Glied abmessbar ist, wir haben kein Covid-19 oder irgendetwas sonst. Wir sind gesund und können uns zurückmelden. Beim Militär haben wir diese Gleichschaltung zum Äußersten. Es ist die Institution, die Angst mit Angst bekämpft, die Angst vor dem Tod mit der Fähigkeit zum Töten. Das ist ein Extrem, an dem aber jede staatliche Organisation festhält, es trainiert, organisiert, exekutiert. Wie kämen wir aus dem Albtraum heraus? Wie ließen wir den Hass, der aus der Angst erwächst? Wäre es nicht möglich, wir lernten mit der Normalität wieder zu leben, statt uns dagegen aufzubäumen? Bakterien und Viren haben eine viel längere Geschichte als alle Wirbel und Säugetiere gemeinsam. Wahrscheinlich mit dem Faktor 4 oder 6 zu multiplizieren, ist in der Evolution die Dauer der Mikroben. Kaum begann es mit der Mehrzelligkeit, vermehrten diese sich auch. Ein Virus ist ein Träger von Erbgut, der keine Zelle hat, von der er sich ernähren könnte. Er kann sich nur vermehren, indem er in das Genom einer parasitär befallenen Zelle eindringt und den Reproduktionsmechanismus mit seinen eigenen Kopieauflagen versieht. Kein Virus könnte leben ohne ein solches Wirtstier. Aber wie die Evolution vorgeht, sie bringt nie etwas hervor, das sie nicht auch gleichzeitig wieder einschränken und begrenzen könnte. So gehört es zum Leben. Bakterien und Viren sind Millionen von Jahren alt, solange die Menschheit existiert. Und wir haben verstanden, damit umzugehen. Unser ganzes Immunsystem ist von der Art, dass es nicht wie die Feuerwehr ausrückt im Brandfall, sondern in unglaublicher Vervielfachung den jeweils bedrohlichen Zustand zu erkennen vermag, zu kopieren vermag, Gegenmaßnahmen dagegen zu ergreifen vermag und in sich so vernetzt und kompliziert ist, ohne jedes Bewusstsein wie die Neuronen in unserem Gehirn. Ein vergleichbarer Komplikationsgrad, rein biochemisch, was wir ein Immunsystem nennen. Was also ist mit denen, die lernen wollen, mit natürlichen Gefahren natürlich umzugehen? Wenn 50% bedroht sind von Corona, was wir nicht mal wissen, wer von den 50% ist durch Corona wirklich gestorben? Und wer hatte nicht dann auch eine Infektion oder war vorbelastet mit etwas ganz anderem? Wenn es aber so wäre, sollten wir dann nicht denken, der Tod gehört zu unserem Leben als etwas ganz Natürliches? Und der Kampf dagegen, gegen die Natur, auch mit ihren potenziellen Gefahrenquellen, ist Teil unseres Lebens. Wir können es nicht ausschließen, dürfen es nicht ausgrenzen, ohne selbst in Unnatur zu verfallen. Was wird dann zu sagen? Als Schulkind habe ich noch gelernt, Philosophari est moriendum dicere. Versteht heute kaum noch jemand, weil Latein und Griechisch, sagte ich schon, ist kein Unterrichtsfach mehr. MINT-Fächer sind gefragt. Aber auf Deutsch übertragen hieß das aus der Feder des Seneca, weise werden heißt sterben lernen. Und ich darf es mir erlauben, mit 80 Jahren zu sagen, älter werden heißt dem Tod entgegengehen, sehenden Auges, sich fragend, was es bisher war, wie man es bewertet. Wenn noch Funken von Hass da sind, gehörten sie nicht ausgerottet, aber überliebt zu werden. Was hat man am anderen nicht gemocht, dass man ihm sagte in der Schülersprache, ich hasse dich? Was hat in der Existenz des anderen mich so bedroht, dass ich ihm nicht die Hand reichen konnte und Corona wie eine Erlösung erlebte, dass ich es gar nicht erst dürfte? Wenn ich darüber hinwegkäme, könnte das Leben langsam sich runden. Und wem das Alter noch vergönnt ist, ein reines Geschenk, unverdientermaßen, hätte die Pflicht in diese Richtung, die letzten Meter, da noch Licht auf der Wegstrecke ihm scheint, annähernd denn zur Vollendung zu bringen. Man kann das alles noch einmal anders sehen und dann gewissermaßen schwergewichtiger, endgültiger. Warum sind wir zu dieser einfachen, natürlichen Weisheit nicht imstande, zur stoischen Haltung der Gefährdung, die unser Leben selber ist, gegenüber? Es hat damit zu tun, dass wir gelernt haben, materialistisch, medizinisch, philosophisch, wie auch immer, zu glauben, dass dieses Leben, nur dieses Leben, das Leben überhaupt ist. Davor nichts und danach nichts. Victor Hugo hat in den Elenden einmal einen Senator philosophieren lassen. Lächerlich, danach sollte etwas kommen. Wer das sehen will, muss früher aufstehen als ich. Dieses Leben auszupressen. Die Brutalität, mit der er redet, zeigt, dass etwas perspektivisch fehlt in einem Leben, das sich abkürzt in den schattenverwirrten paar Jahrzehnten der irdischen Existenz ohne Perspektive. Am Ende wartet der Tod. Und weil das so ist, müssen wir dagegen kämpfen. Haben die Ärzte die Pflicht, uns zu schützen? Machen wir sie in einer gottlosen Welt zu Göttern in Weiß? Sie sind die Allmächtigen, die Schicksal entscheidend Covid-19 besiegen und jede andere Krankheit besiegen, auch in Zukunft, auch die nächsten Mutationsvarianten von Covid oder was auch immer. Sie werden sie besiegen müssen, dafür sind sie da. Wofür zahlen wir Steuern? Ich frage Sie, wofür haben wir eine Demokratie, wenn nicht dafür, das Volk zu schützen vor jedweder Krankheit in der Natur? Dass so zu denken unnatürlich ist, wissen wir inzwischen. Aber wie kommen wir aus dem Gefängnis heraus, das darin besteht, jede Perspektive zusammenzuschrauben? Mag ja sein, wir werden nächstens im Durchschnitt 98 Jahre alt oder manche schaffen es auch, Frauen zumeist bis 103. Was hätten wir damit gewonnen? Oft belastet mit allen möglichen organischen Krankheiten, mit beginnender Demenz, überhaupt nicht erstrebenswert. Aber wie gewinnen wir eine Perspektive? Ich greife das aus durch ein Büchlein, das gerade erschienen ist, von Bernhard Schlink, Abschiedsfarben. Darin kommt vor die Geschichte eines merkwürdigen Hasses. Er nennt es Zahn. Eines jungen Mannes, der darunter leidet, dass sein Bruder Chris und in gewissem Sinn auch seine Schwägerin Dana ihn immer verachtet haben. Das kann man begreifen. Sein Bruder Chris war krank und 3 Jahre lang irgendwo in der Schweiz in einem Lungensanatorium. Dann kam er zurück und hat erlebt, dass sein jüngerer Bruder die Familie ausfüllte, besetzt hielt. Und dass der Zurückkehrende beinahe überflüssig war. Die beiden verstanden sich eine Weile lang ganz gut, bis dass der Jüngere auch ins Gymnasium kam. Und dann begann die Verachtung des Älteren. Er konnte alles besser, machte alles besser, wusste alles besser. Er war gebildet in Musik, in Kunst. Er wurde Museumsführer. Er hatte gesellschaftliche Geltung. Und der da drunten? Inzwischen sitzt er irgendwo in den USA, als ihn die Nachricht ereilt, dass sein Bruder und seine Schwägerin sich das Leben genommen haben. Kohlendämpfe und Schlaftabletten haben genügt. Und er erscheint zur Beerdigung. Und es geht alles auf dem kleinen Kahn der Erinnerung stromabwärts in die Vergangenheit und bewegt sich kaum noch in die Zukunft. Was bleibt jetzt? All der Zorn darüber, keine Achtung bekommen zu haben zu dem vermeintlich Besseren, zu dem Eingebildeteren, dem gesellschaftlich Höherrangigen, nicht die Würde erlangt zu haben, die man doch beanspruchen muss, um als Mensch zu gelten, tritt wieder auf. Er wird die Schaufel nehmen und die Erde auf den Sarg werfen. Aber ist das eine Antwort? Der ganze Zorn. Wie kann man Hass besiegen, überwinden, dagegen aufstehen? Schlink, der nicht anders denkt als die meisten, die seine Bücher lesen, es gibt nur dieses Leben, flüchtet sich in die Flucht. Im Flugzeug zurück nach New York City wird der junge Mann in Erinnerung an das Begräbnis die Formel sich einimpfen, loslassen, drangeben. Er hat seinen Bruder vorher noch vorgeworfen, dass er kalte Schnitte machen kann. Was vorbei ist, ist vorbei und dann Schluss. Er gibt sich kaum Rechenschaft, dass er genau das selber tut. Aber die beiden sind ja auch tot. Mit denen ist sowieso nichts mehr anzufangen. Das war's denn. Und wenn man es loslässt, kann man auch die Verbitterung verlieren. Dann hängt man ja nicht mehr zusammen. Dann ist man nicht einmal mehr im Hass aneinander gekettet. Gibt es keine Konkurrenz mehr. Man wird sich so gleichgültig wie zwischen Lebenden und Toten. Das denkt er, während er gerade aufwacht und das Flugzeug sich über dem Atlantik befindet. Die Sonne wirft ein paar Schatten durch die Wolken auf die glitzernde Fläche des Meeres. Damit endet die Geschichte. Sie darf aber nicht enden. Oft genug habe ich zu tun mit Menschen, die Sterbende begleiten oder die selber in der Vorbereitung auf den Tod hin leben müssen. Ich glaube, niemand stirbt einem Menschen, der einem nahesteht, ohne dass in diesem alle möglichen Szenen wieder entstehen. Da habe ich etwas verpasst. Das hätte ich dir so gern gesagt, aber ich habe es nicht getan. Irgendein dummer Zufall kam dazwischen. Ich hatte die Worte nicht, die Zeit nicht, irgendeine Störung war. Und ich hätte es dir so gern gesagt. Und was hätte es dir bedeutet? Ich werde das nie erfahren. Und dann habe ich es missverstanden. Jetzt sehe ich überhaupt richtig, was du mir sagen wollen. Ich habe es nicht gehört, akustisch schon nicht. Dein Mund war zu schwach, es noch zu formulieren. Aber auch seelisch Jahre vorher, ich habe es einfach nicht verstanden. Jetzt begreife ich, was du gemeint hast, gewollt hast. Hättest du mich angeschrien, hätte ich es begreifen können, aber wie du warst. Du hast nur leise gesprochen. Jetzt weiß ich's. Immer wenn Menschen sterben in der Gegenwart von anderen, die sie lieb hatten, stehen sie vor diesen Problemen. Es geht nicht um Schuld im objektiv realen Sinne, aber die Gefühle, nicht richtig gelebt zu haben, also denn doch dem anderen etwas schuldig geworden zu sein. Gehen wir in der griechischen Tragödie den Erinnern gleich über die Seele und geben sie nicht frei. Wie ganz anders, wie buchstäblich erlösend ist es. Und nach meiner Erfahrung in der Psychotherapie das einzig Hilfreiche, erst einmal virtuell sich vorzustellen, dass das Gespräch, das jetzt noch ganz neu begonnen wird aus der Erinnerung, gar nicht endet, sondern ja weitergeht. Ja, das bilde ich mir ja nur ein. Das tun wir. Wir bilden uns ein, ihre Mutter, ihr Freund, ihr Mann, ihr Sohn, säße da, wo sie jetzt sitzen oder gleich daneben, uns gegenüber. Und sie sagen alles, was sie auf der Seele haben. Dabei, er hört es ja nicht. Wenn aber doch, denken wir, das Gespräch wäre überhaupt nicht abgebrochen. Und es ginge weiter. Und der andere hörte. Es wäre für ihn sogar der Anfang einer viel tieferen Versöhnung gegenüber allen Missverständnissen hinweg. Und wir machten aus der virtuellen Form des Dialogs eine religiös vertrauensvolle Zuversicht. Das Gespräch endete nie. Es begönne nur gerade erst wahrhaftiger. Und es hätte Augustinus recht. Vor 1600 Jahren. Auferstehung ist unser Glaube. Wiedersehen, unsere Hoffnung. Liebe, unsere Erinnerung. Und er schlösse dieses Leben sich nie. Es schlösse sich nur auf im Tod, indem die Schattenwand sich öffnet und uns gemeinsam ins Licht hebt. Wir hätten nichts mehr zu fürchten. Wir lebten frei. Wir machten einander keine Angst mehr. Wir instrumentalisierten sie nicht zur wechselseitigen Konkurrenzfeindschaft. Wir richteten uns auf in einer Würde, die kein Mensch uns rauben kann, da sie ganz und gar im Absoluten steht. Wir hätten den Mut, durch diese schattenverwirrte Welt für ein paar Jahrzehnte, von denen wir nicht einmal wissen, wie lang sie werden, geradewegs zu dem Punkt uns hinzubewegen, da die Tür sich öffnet in dem, was wir den Tod nennen. Eichendorff hätte dann recht. Abschied ist wohl tot zu nennen, denn wer weiß, wohin wir gehen.